Bilder von Polizisten, die Flüchtlinge gewaltsam außer Landes schaffen, gehören in dem zusammenwachsenden Westeuropa, der Festung Europäische Union, inzwischen zum Alltag. In der letzten Woche stürmten französische Bullen unter Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken eine Pariser Kirche, in der sich rund 300 sogenannte illegale afrikanische EinwanderInnen seit 2 Monaten aufhielten, um ihre Abschiebung zu verhindern. 10 von ihnen befanden sich seit 50 Tagen im Hungerstreik. Gleich einen Tag später wurden einige der 300 BesetzerInnen abgeschoben. Aufgrund der massiven öffentlichen Proteste in Frankreich gegen die gewaltsame Räumung der Kirche wurden fast alle BesetzerInnen inzwischen wieder freigelassen und einige Abschiebebescheide annulliert. Was jedoch nicht bedeutet, dass die Betroffenen ein Bleiberecht erhalten. Die große Mehrheit lebt trotz Freilassung weiterhin in der Illegalität. Staatspräsident Chirac hat bereits erklärt, dass er eine Änderung der bisherigen französischen Einwanderungsgesetze ausschließt. Weniger spektakulär und von den bürgerlichen Medien weitgehend ignoriert, fand Anfang August auch in Hannover eine Kirchenbesetzung von Flüchtlingen statt. 22 Nigerianer, allesamt sogenannte abgelehnte Asylbewerber, sollten Ende Juli in Begleitung zweier BGS-Beamter in die Botschaft ihres Heimatlandes gebracht werden, um gültige Pässe zu bekommen. Solche Papiere sind Voraussetzung für ein Abschiebeverfahren. Normalerweise stellen die Botschaften solche Ausweise nach Aktenlage und Rücksprache mit der Ausländerbehörde aus. Nigerias Botschafter jedoch besteht darauf, dass er die Person selbst zu sehen bekommt. Außerdem sollten die 22 Flüchtlinge eine Erklärung unterschreiben, in der sie sich verpflichten, am 1. August in ihrer Unterkunft zu erscheinen, andernfalls werde Abschiebehaft beantragt und sie zwangsweise dem Botschafter vorgeführt. Um sich dem behördlichen Zugriff zu entziehen, flohen die 22 Ende Juli in die Gerhard-Uhlborn-Kirche in Hannover. Am 2. August nahmen sie einen Hungerstreik auf, um ihrer Forderung nach einem unbefristeten Bleiberecht Nachdruck zu geben. Nach einigen Zugeständnissen wurde der Hungerstreik nach einer Woche ausgesetzt. Mitte August verließen sie die Kirche, nachdem die Bezirksregierung Hannover ihnen Grenzübertrittsbescheinigungen ausgestellt hat. Außerdem gab das niedersächsische Innenministerium die Zusage, dass die 22 bis zur nächsten Innenministerkonferenz nicht abgeschoben würden. Die tagt am 19. September, also eine Gnadenfrist von knapp 3 Wochen. Nach Meinung der deutschen Ausländerbehörde gibt es in Nigeria keine systematische Verfolgung von Oppositionellen. Dabei ist bekannt, dass unter der nigerianischen Militärdiktatur Abachas allein im Jahr 1995 100 Oppositionelle ermordet worden sind. Die Hinrichtung des bekannten Schriftstellers Kenzaro Vivas und 8 seiner Mitstreiter im November letzten Jahres brachte das Land in die öffentliche Kritik. Auch die Flüchtlinge in Hannover fürchten im Fall ihrer Abschiebung, Opfer von Misshandlungen oder Schlimmeren zu werden. Zur politischen Situation in Nigeria, Möglichkeiten der politischen Opposition dort und der Arbeit der MOSOP, der Bewegung für das Überleben des Ogoni-Volkes, hört ihr im Folgenden ein Interview mit Philipp Bohner. Philipp Bohner kommt aus Sierra Leone und arbeitet als Flüchtlingsberater beim Deutschen Roten Kreuz in Freiburg. Das Interview setzt ein beim Verfahren gegen Kenzaro Viva.
Sehen wir, dass der Kenzaro Viva überhaupt nicht vor Folter geschützt wurde. Er war in einer Zelle mit Kriminellen und er hat auch dort in seinem Buch, das danach noch erschien, Flammen der Hölle, auch detailliert dargestellt, wie er dort behandelt wurde, also menschenunwürdige Bedingungen war er ausgesetzt. Und auch noch sein Recht als Inhaftierte auf menschliche Behandlung war nicht vorhanden. Ein Recht auf ein faires Gerichtsverhandlung war auch nicht der Fall, weil er eigentlich von Militär runter dort verurteilt wurde. Und natürlich, das war aufgrund seines Anspruchs auf sein Recht auf Gedanken- und Meinungsäußerungsfreiheit. Ja, und dazu kommt auch noch, er gehört der Minderheiten des Ogoni, also der Minderheit Völkern Nigerias, und zwar dem Ogoni-Volkes, deren Kultur auch sehr stark zurzeit vernachlässigt wird.
Und wie Philipp weiter ausführte, ist Nigeria das bevölkerungsreichste afrikanische Land südlich der Sahara mit ca. 95 Millionen Menschen. Von der Fläche her dreimal so groß wie die BRD. Die sozioökonomische Situation sieht er wie folgt.
Zusammengefasst sollte man sagen, dass die kulturelle und politische Heterogenität oder Differenzierung sich in einem ausdifferenzierten föderativen System widerspiegelt, dass 30 Bundesstaaten, 589 Bezirke und je nach Definition 430 ethnische Gruppierungen umfasst. Also drei der vier Sprachfamilien Afrikas sind dort vertreten und stellen etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung, und zwar Hausa im Norden, Yoruba im Südwesten und Igbo im Osten. Minoritätenvölker wie die Ogoni konzentrieren sich im Niger-Delta, also zwischen den Flüssen, also eigentlich von Benue und Niger-Fluss bis unten zum Niger-Delta selber und auch noch das Middle Belt. Und etwas 50% der Gesamtbevölkerung bekennt sich zum Islam. Das ist auch ein Konfliktpotenzial, das man ja berücksichtigen muss. Christentum und 40% sind dann Christen und 10% dann so afrikanische Religionen. Unter den Ogoni hat auch zunehmende Christianisierung dieser Menschen stattgefunden. Also weniger Islamisierung. Aber irgendwie in einem Land, auch wo verschiedene ethnische Gruppierungen zusammenleben müssen aufgrund der kolonialen Teilung.
Jetzt könnte man ja davon ausgehen, oder man kann eigentlich auch sagen, Nigeria, nachdem da die großen Erdölfunde gemacht wurden Ende der 50er Jahre, müsste ein reiches Land sein und müsste dadurch auch also bestimmte ethnische Konflikte eventuell möglich sein zu bereinigen und zu schlichten und zu lösen. Das hat es auf der einen Seite auch sicher getan. Was passiert aber in der Hauptsache mit diesem Erdölreichtum?
Also seit 1956 war das Konsortium Shell BP erstmal auf nennenswerte Ölquellen gestoßen, und zwar im Gebiet der Ogoni. Erst durch die Preisexplosionen, also in den 70er Jahren und die sich daran anschließende Preissteigerungen auf rund 40 Dollar pro Barrel 1981, entwickelte sich der Erdölsektor zum wichtigsten und dominanten Wirtschaftszweig des Landes. Und heute sind das sogar 70-80% der Staatseinnahmen und über 90% der Devisen, fast der gesamte Bruttoinlandprodukt, die alle auf die Ölwirtschaft beruhen. Ja? Also Nigeria ist eigentlich auch ein Land, das auch, was jetzt auch die moderne Technologie anbelangt, auch seit also den 70er Jahren auch versucht hat, Industrialisierungsprozesse durchzuführen und hat auch Investitionsstrategien entwickelt. Stahlwerkprojekte wurden auch aufgebaut und Fernstraßen, also einfach zusammengefasst, diese Gigantomanie war auch in den Köpfen der führenden Politikern dort. Nichtsdestotrotz ist Nigeria weitaus der größte Schuldner der Region. Also seine Außenschulden alleine beträgt zurzeit 36 Milliarden Dollar. Die interne Schulden der Zentralregierung und der Bundesstaaten ist sogar auf 6 Milliarden Dollar gestiegen. Nigeria kann diese Schuldenkrisen nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen, da mit dem Strukturanpassungsprogramm auch in den 90er Jahren angesichts der korrupten Staatselite keine der dringenden, notwendigen, dauerhaften Strukturveränderungen durchsetzbar ist. Und solange das sozioökonomische System vermittels der Ölökonomie überwiegend konsumtiv ausgerichtet ist und erhebliche Summen aus dem Ölgeschäft weiterhin in wirtschaftlich unsinnige und entwicklungspolitisch fragwürdige Prestige- und Großprojekte fließen, ist auch in den kommenden Jahren mit grundlegenden Änderungen nicht zu rechnen.
Ich fragte Philipp nach der Situation der Menschen im Niger-Delta und insbesondere die Situation der Ogoni dort.
Es ist echt schade, dass erst mit der Ermordung von Ken Saro-Wiwa und seiner Mitstreiter die Zustände in den Ölfördergebieten Nigerias ins Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit, aber auch der europäischen Öffentlichkeit geraten ist. Dabei hat dort alleine der Shell-Konzern seit fast 40 Jahren Öl im Wert von 30 Milliarden Dollar gefördert, vor allem im Lande dieser Ogoni-Bevölkerung. Die Auswirkungen der Shell-Aktivitäten auf die Menschen und die erstmal sehr furchtbares Niger-Delta sowie die Umwelt sind verheerend. Es ist dann kein Wunder, dass ein einflussreicher Menschenrechtler und Umweltschützer wie Ken Saro-Wiwa dann für seine Rechte zugunsten des Ogoni-Volkes, aber auch zugunsten der Minderheiten, die in dieser Region lebt, eingesetzt hatte. Aber kommen wir mal wieder zu Shell. Zurzeit fließen pro Jahr ca. 1,6 Milliarden Barrel Öl aus den undichten Pipelines in den Böden und Flüssen. Dazu kommt auch noch das Abfackeln von Öl und Gas oder Erdgas, was zur zunehmenden Emission von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff in die Atmosphäre geführt hat. Die Flüsse und Böden sind verseucht. Die Ogoni und die im Niger-Delta ansässige Völker haben keine Straßen, kein Leitungswasser, keine sozialen Einrichtungen. Ich meine ja im Vergleich mit den anderen Gebieten Nigerias. Also es gibt einfach dort Verelendung und Verarmung. Dafür aber ist die Lebenserwartung von nur 51 Jahren und der Analphabetismus über 80%. All dies in einer Region, die reich sein könnte wie Kuwait. Doch sämtliche Gewinne fließen in die Taschen der nigerianischen Militärherrscher und der Ölkonzerne, also unter anderem Texaco, Elf, Agip, Mobil, Chevron, aber auch Shell. Und Shell allein hat dort einen Marktanteil von über 50%. Das heißt, er ist beim Weiten der größte Unternehmer im Lande. Der Widerstand der Bevölkerung gegen diese Aktivitäten der Ölkonzerne und die Regierung wird gebrochen mit Hilfe spezieller Militäreinheiten, der sogenannte Kill and Go Kommando, die auch dort in der Region präsent ist. Und seit Beginn der Strafaktionen gegen protestierende Bewohner der Region sind insgesamt 4.000 Menschen getötet und ca. 80.000 vertrieben worden. Und danach, also aufgrund dieser Probleme, zu der Zeit, wo Ken Saro-Wiwa noch lebte, wurde dann der sogenannte MOSOP gegründet, also in Deutsch gesagt Bewegung für das Überleben der Ogoni. Und dies ist auch inzwischen fast außer Kraft gesetzt worden, nachdem auch 19 weitere Ogoni-Mitglieder vor Gericht gestellt werden sollen. Und ihre Anklage, wie auch im Falle von Ken Saro-Wiwa, lautet Beihilfe zum Mord gegen 4 Ogoni-Führer.
Aufgrund dieser Art interne Kolonisierung, wie Philipp die Fachliteratur zitiert, forderte die MOSOP und andere Minderheiten in Nigeria für sich eine politische Autonomie. Wie diese Forderungen ausschauen, die bis heute aktuell sind, hierzu Philipp.
Einmal die politische Kontrolle im Falle von den Ogoni, das heißt die politische Kontrolle über die Ogoni-Angelegenheiten durch die Ogoni selber, das Bestimmungs- und Verwendungs- Recht über einen gerechten Anteil an der wirtschaftlichen Ressourcen der Ogoni für die Entwicklung von Ogoni, adäquate und direkte rechtmäßige Vertretung in allen Staatsorganen Nigerias, die Zulassung und Förderung der Ogoni-Sprachen als Verkehrssprachen im Gebiet der Ogoni, die umfassende Förderung der Ogoni-Kultur, das Recht auf freie Religionsausübung und das Recht, die Umwelt und Ökologie in Ogoni vor weiteren Zerstörungen zu schützen.
Ja, derzeit herrscht ja in Nigeria wieder eine Militärdiktatur unter Abacha. Gibt es trotzdem die Möglichkeit einer demokratischen Entwicklung und was gibt es da gerade an Ansätzen in diese Richtung?
Also Nigeria ist eigentlich ein Land der Widersprüche. Also wenn man eigentlich zurückschaut und sieht, dass seit 1960, das sind echt 36 Jahre her, ständige Machtwechsel gegeben hatte, darunter zahlreiche Militärregierungen und nur zwei Zivilregierungen in seiner 30-jährigen Entstehung gegeben hatte, also einmal von 1960 bis 66 und zum anderen von 1977 bis 83, dann sollte man da mit dieser Frage sehr vorsichtig umgehen. Ne? Das politische Klima ist gekennzeichnet durch also Instabilität, regionale Disparitäten und Rivalitäten, wie ich das auch eingangs erwähnt habe. Und das ist auch manifestiert durch den Sezessionskrieg Mitte der 60er Jahre mit 3 Millionen Tote und eine hohe Welle von Flüchtlingsströmen überall in der Region. Aber an dieser Stelle machen wir mal einen Sprung zu der gegenwärtigen Situation. Und zwar im Juni 1993 fanden erneut Präsidentschaftswahlen statt. Die Wahlen wurden vom amtierenden Militärmachthaber, den General Ibrahim Babangida, annulliert, da der Geschäftsmann Moshood Abiola, ein Yoruba aus dem Südwesten, die Wahl gewonnen hatte und nicht der von der Regierung bevorzugten Hausa-Kandidaten aus dem Norden. Aufgrund zunehmenden Druck hin musste Babangida zurücktreten. Eine von ihm eingesetzte Übergangsregierung wurde von General Sani Abacha im November 1993 aus dem Amt geputscht. Abacha löste sofort das Bundesparlament auf und verbot alle Parteien, alle Gewerkschaften und jede politische Betätigung. Seitdem zeigt die Militärregierung, dass sie Menschenrechte und Menschenleben keinerlei beimisst. Politiker, Menschenrechtsaktivisten, Schriftsteller, Journalisten und so weiter wurden und werden zu Hunderten verhaftet. Moshood Abiola wurde verhaftet, also das ist der Kandidat, von dem ich gerade eben gesprochen hatte, der die Wahlen gewonnen hatte. Also er wurde verhaftet und sitzt seitdem im Gefängnis. Der Literatur-Nobelpreisträger Wole Soyinka, auch ein Yoruba, musste das Land verlassen und lebt jetzt im Exil in Frankreich. Bei Demonstrationen gegen die Regierung werden unzählige Menschen von Sicherheitskräften erschossen. Die Regierung regiert zunehmend empfindlicher auf Kritik. Regimekritiker und politisch Andersdenkende werden verfolgt, Zeitungen geschlossen und das bereits angeschlagene Rechtssystem weiter ausgehöhlt.
Soweit das Interview mit Philipp Bohner aus Sierra Leone, der beim Deutschen Roten Kreuz in Freiburg als Flüchtlingsberater arbeitet. Zur aktuellen Situation der 22 nigerianischen Flüchtlinge, die in Hannover trotz der geschilderten Menschenrechtslage auf ihre Abschiebung nach Nigeria warten, erfahrt ihr in einem der nächsten Tagesinfos von Radio Dreieckland mehr.